Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es stand Derby drauf und es war Derby drin. Werder Bremen und der Hamburger Sportverein lieferten sich nicht unbedingt ein hochklassiges, aber dafür ein emotionales und hitziges Duell. Am Ende standen 3 Platzverweise und ein durchaus verdientes 3:1 für Bremen. Für die Bremer könnte das ein entscheidender Schub im Abstiegskampf gewesen sein. Für den HSV dagegen war es ein herber Dämpfer. Die Hamburger müssen jetzt aufpassen, dass der Klassenerhalt nicht doch noch ins Wanken gerät. Das sind unsere Themen. Das explosive Derby, ein historisches Debüt. Marie-Louise Ether, erste Cheftrainerin in der ersten Liga, verliert allerdings zum Einstand und Matchball für Bayern mit einem Punkt gegen den VfB Stuttgart, wären die Münchner zum 35. Mal deutscher Meister. Das alles und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt, dass das Duell in einem Champions League-Halbfinale Bayern gegen PSG ein Gipfeltreffen der Extraklasse werden wird. Herzlich willkommen, Didi. Herzlich willkommen an Fritz von Thurn und Taxis, jahrzehntelanger Weggefährte, Sky-Legende. Und Fritz erlebte zwar nicht alle deutsche Meisterschaften der Bayern mit, die meisten aber schon, ab 1969 und auf deinen Erfahrungsschatz werden wir zurückgreifen. Dann ein herzliches Willkommen an Felix Mangert, der als Aktiver, habe ich gestern noch mal nachgeschaut, 19 Nordderbys bestritten hat, im Zweifel alle gewonnen. Und er holte mit dem HSV die heutige Champions League, schoss damals das entscheidende Tor und unter anderem zweimal als Trainer das Double mit dem FC Bayern München, wurde auch noch Meister mit dem VfL Wolfsburg. Auch darüber werden wir sprechen. Die Wolfsburger aktuell in anderen Tabellenregionen unterwegs. Und Sebastian Wolf, seit fast 25 Jahren beim Kicker. Herzlich willkommen. Sebastian hat festgestellt, dass der HSV mehr Platzverweise eingefahren hat als Siege. Und das ist kein gutes Verhältnis. Fritz, die Bayern liegen aktuell, glaube ich, zurück. Dennoch gehen wir mal davon aus, oder ist es gut möglich, dass sie heute noch die deutsche Meisterschaft holen werden? Wie würden denn kleine Spielerei die Beckenbauer Bayern gegen die aktuellen Bayern wohl aussehen, nach deiner Meinung?
Also gegeneinander spielen. Ja, aber der Franz hat nur das Nötigste getan. Ne? Also mit Gerd Müller zusammen dafür gesorgt, dass die Tore gefallen sind. Und wenn die 2-0 geführt haben, dann haben sie das Ergebnis verwaltet. Also das ist der gravierendste Unterschied zur heutigen Mannschaft.
Also wenn sie in Führung gehen würden, dann würden sie es auch gegen die aktuelle Mannschaft durchbrauchen.
Ich nehme an, weil da war ja auch der Schwarzenbeck noch dabei.
Ja, das stimmt. Der Katte. Erinnerst du dich tatsächlich, also 1932 war die erste deutsche Meisterschaft, ja, nicht also in der Bundesliga, das hast du selbst du noch nicht erlebt.
Nein.
Aber ab 69 kannst du dich vermutlich an alle Titelgewinner erinnern, mehr oder minder.
Ja, schon. Ich habe ja 71 beim Bayerischen Fernsehen begonnen und da zu dem Zeitpunkt war Bayern München nur zweimal Meister, nämlich 69, das erste Mal in der Bundesliga und der Vorkriegstitel. Und insofern hat man mir immer eine Nähe zu den Bayern sozusagen vorgeworfen, weil ich natürlich sehr viele Bayern-Spiele übertragen habe, national und international. Aber weil die so gut waren und dann bis auf 35 jetzt kommen, habe ich ja nur die Wahrheit gesagt. Aber die haben immer gesagt, ich bin ein Bayern-Fan. Aber Marcel Reif hat auch immer gesagt, manche hassen mich und manche lieben mich.
Und dann hat man alles richtig gemacht. Und außerdem so hast du heute ein blaues Sakko mit. Das ist ja 60. Der andere Club hier in der Stadt. Felix Magert, wir haben es heute so ein bisschen von den Geburtstagen. Horst Rubesch ist ja 75 geworden am Freitag. Herzlichen Glückwunsch an ihn, ihr Mitspieler. Ein Mann, mit dem Sie unter anderem den Europapokal der Landesmeister, so hieß es damals, gewonnen haben. Was macht Horst Rubesch so unverwechselbar, so besonders?
Was ihn so besonders macht, ist, denke ich mal, die Tatsache zum einen, oder ja, die größte Stärke von Horst Rubesch war die, dass er völlig angstfrei war. Mhm. Er hatte nie irgendwelche Bedenken, egal gegen wen wir gespielt haben. Er ging immer vorne weg und es war klar, wir gewinnen. Er hatte nie Zweifel daran. Und dann war er halt jemand, der auch, wie soll ich sagen, ne, das werden die heutigen Spieler vielleicht nicht mehr nachvollziehen können, keine Schmerzen kannte. Wir haben ihn, glaube ich, 2 oder 3 Mal hatten wir ihn nach dem Spiel in Bochum, ne, Bochum war immer ein schwieriges Pflaster für Horst Rubech, haben wir ihn nach dem Spiel aus dem Krankenhaus abholen müssen, weil er K.O. ging während des Spiels. Aber er ist dann wieder in den Bus gestiegen, ist mit uns zurückgefahren und das war alles wie immer.
Von Gehirnerschütterung hat man damals nichts gesagt.
Nein, das konnte man anscheinend nicht so ganz gut erkennen. Man hatte noch keine Daten da dafür. Insofern war da nichts los. Also,
Franz Beckenbauer hat mir mal gesagt,
dass einige Angst.
Bitte?
Ich glaube, vor ihm hatten einige Angst.
Franz Beckenbauer hat mir mal erzählt, dass er in seiner HSV-Zeit eine schwere Rückenverletzung sich zugezogen hat, weil er bei einem Eckball mit nach vorne gegangen ist. Und dann ging Horst Rubesch rein und Franz lag am Boden. Ehe wir jetzt Didi und Sebastian reinholen in die Runde, einmal die Aktualität. Gregor Teicher bei Social Media heute für uns im Einsatz. Sind die Bayern immer noch in Rückstand oder hat sich was getan?
Es ist wie schon so oft in der Saison. Ne? Ich weiß nicht, wie oft die zu Hause gerade vor allem auch zurückgelegen haben und dann hinten raus noch Kantersiege eingefahren haben. Ich will das nicht irgendwie unken für alle VfB-Fans, dass es ein Kantersieg wird. Aber ein Sieg würde Stand jetzt schon werden, denn das frühe 0:1 durch Chris Führig in der 21. wurde 10 Minuten später in der 31. durch Rafael Guerrero ausgeglichen. Und tolle Vorarbeit übrigens von Jamal Musiala in dieser Szene. 1:1 war das und nur 1:34 später fiel dann das 2:1 durch Kane-Ersatz Nicholas Jackson. Und ich höre gerade wieder wenige Minuten später, ist nämlich jetzt just in diesem Moment, in dem wir gerade sprechen, das 3:1 gefallen für den FC Bayern. Also das dann wirklich ganz, ganz schwierige Zeit. Alfonso Davies, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, hat dieses Tor gemacht. Also da machst du als Stuttgart das 1:0 in der 21. In der Allianz Arena und dann kriegst du aber ganz schnell wieder aufgezeigt, wo die Grenzen sind. Übrigens spannend ja auch die Rotation, die da angeworfen worden ist, weil Mittwoch die DFB-Pokal-Halbfinale in Leverkusen ansteht. Sie wollen da endlich mal wieder was reißen in diesem Wettbewerb. Ich habe ja mal die Aufstellung hier hingelegt und da ist fast spannender, wenn man ganz unten liest, wer alles nicht dabei ist. Kein Neuer, kein Upa, kein Tah, kein Kane, kein Olise, kein Pavlovic, die sind allesamt erstmal nicht mit dabei und trotzdem steht es jetzt mit einer Rumpfmannschaft, kann man natürlich bei den Bayern gar nicht sagen. Steht es jetzt 3:1 und deswegen auch vielleicht nochmal die Frage, die ich gerne in die Runde mitgeben möchte, die wir bei Social Media gestellt haben, bei Instagram. Gewinnt der FC Bayern das Triple, das würde ja eben auch dann den Pokal beinhalten, obviously. Und da ist die Mehrheit mit großer Mehrheit, 77% der Meinung, jawohl, das ist mal wieder so ein richtig schönes Triple-Jahr für die Bayern.
Gut, ich schlage jetzt mal vor, das nehmen wir in den imaginären Themenspeicher auf und werden das nachher besprechen. Die Bayern werden wir immer wieder einbinden, aber hinten raus wollen wir das Ganze dann ausführlicher nochmal erörtern. Dann wird es auch darum gehen, wie genau die Verletzung von Serge Gnabry aussieht, wie lange ihn das ausfallen lässt und was das auch für seine mögliche WM-Teilnahme bedeutet. Und wir merken uns, es ist keine gute Idee, bei den Bayern in Führung zu gehen. Das reizt die dann einfach. Didi, Dortmund wollen wir nachher auch besprechen. Wir haben vorher uns so ein bisschen unterhalten und du hast mir gesagt, irgendwie gefällt dir das noch nicht so hundertprozentig mit Schlotterbeck und dem BVB. Mhm. Vertragsverlängerung hatten wir vergangene Woche als Thema, aber nur mal so als so 2, 3 Kernsätze. Wie siehst du das?
Naja, also ich glaube, der einzige Grund, warum er den Vertrag unterschrieben hat, ist, weil er keinen anderen hat im Moment, der bereit ist, die Ablöse zu zahlen. Und die Bayern haben ja bei Upamecano eine Ausstiegsklausel mit einbauen müssen, die nächstes Jahr oder nächsten Sommer gilt. Das heißt natürlich dann auch, dass die Dortmunder das wahrscheinlich auch machen müssen. Aber eine Ausstiegsklausel zu machen in 2 oder 3 Monaten, halte ich für fatal. Also ich glaube, das ist eine Vertragsverlängerung, wo beide Parteien der Verlierer sind, weil er wird schauen, dass er einen Verein bekommt nach der Weltmeisterschaft. Ob er einen findet, weiß ich nicht. Das Geld, das sie möglicherweise mehr kriegen, die Dortmunder, das werden sie wahrscheinlich mehr bezahlen müssen, weil das dann das Transferfenster schon etwas weiter fortgeschritten ist.
Also beide sind Verlierer sogar.
Ja, absolut. Und der Verein lebt von der Identifikation. Und wenn ich jetzt Fan wäre oder wenn ich ein Kind hätte, das ein Dortmund-Trikot will, dann würde ich versuchen, es ihm auszureden, Schlotterbeck-Trikot zu bestellen, weil der wahrscheinlich oder möglicherweise in 2 oder 3 Monaten nicht mehr da ist. Das heißt, ich habe das nicht verstanden. Und ich verstehe auch nicht, dass der Verein da nicht hart geblieben ist. Ausstiegsklausel hin oder her. Ja, soll er bekommen nächsten Sommer, aber doch nicht in 2 Monaten.
Nehmen wir uns auch nachher noch mal intensiver und eingehender vor, wollen aber jetzt so langsam den Schwenker bekommen zum Nordderby. Werder Bremen gegen den HSV. Sebastian, du begleitest den HSV seit vielen Jahren und hast auch in den vergangenen Wochen den Abwärtstrend der Hamburger immer wieder mal beschrieben. Muss das Auftreten des HSV Sorgen bereiten?
Absolut, wenn man das gestrige Spiel zum Maßstab nimmt, muss man große Sorgen haben. Und das ist ja auch so ein bisschen mit Anlauf gekommen. Du hast es gerade gesagt, das hat sich über Wochen aufgebaut, über Wochen angedeutet. Es gibt natürlich Gründe dafür, wenn man mal so ein bisschen guckt, der HSV vom Saisonstart und der HSV von jetzt, dann hatte man ja nach 3 Spielen eigentlich diese Kurskorrektur mit Albert Zambilokonga, vor allem Luka Vuskovic und Fabio Vieira. Wenn dann jetzt halt in diesen Wochen 2 oder gar 3 von diesen Spielern fehlen, dann ist das am Ende so ein bisschen wieder dieser HSV vom Saisonbeginn, der halt nicht konkurrenzfähig war. Und dazu kommt, wie ich finde, auch so dieses Auftreten, 8 rote Karten. Jetzt kann man darüber streiten, ob gestern die für Philipp Otele berechtigt war oder hart war. Und trotzdem sind natürlich 8 rote Karten oder 8 Platzverweise kein Zufall. Und sicherlich einfach auch ein Ausdruck davon, dass was Grundsätzliches gerade verloren gegangen ist.
Was das genau sein könnte, gleich. Jetzt schauen wir zunächst auf dieses sehr hitzige, sehr emotionale Derby. Man hat gemerkt, das ist mehr als ein normales Bundesligaspiel. Das ist, Stefan Graf, gelebte Tradition und gelebte Rivalität.
Das Not der Wien. Es gibt wirklich kaum jemanden, den das hier komplett kalt lässt. Da steht einfach mal so viel auf dem Spiel. Es geht natürlich um die Vorherrschaft im Norden, es geht um den Klassenerhalt.
Ein Derby, was alles hatte, vom ersten Moment an sehr viel Energie. 2 Mannschaften, die wollten unfassbare Tore.
Zu Guevara, der kommt gut! Das ist die Führung zu leicht! Zu leicht!
Ein sehr emotionaler Nachmittag für uns.
Glatzel, Grönbeck kommt, aber Glatzel, Glatzel! Wow, was für ein Tor!
In dem Moment pures Glück.
Ja, pures Glück. Kommen die ganzen Emotionen hoch natürlich. Derby-Tor ist immer geil. Schönes Tor, aber natürlich kann man es jetzt nicht trösten, weil ja, die Niederlage schon sehr, sehr weh tut.
Stay, stay und stay! Oh! Das Derby der Traumtore! Doppelpack, Jens, stay!
Sind Derby-Tore für Sie besonders schön?
Derby-Siege ist besonders schön.
Ja, ist ein scheiß Tag für uns.
Cameron Puertas da mit Schmerzen auf dem Boden.
Die Entscheidung zur roten Karte hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass wir heute dann als Sieger vom Feld gehen können.
Kann ich total verstehen. Deswegen auch, das ist, glaube ich, nicht die klarste rote Karte, die wir haben. Ich glaube, wenn es jetzt ein Schien- und Wadenbeinbruch wäre, dann würden wir wieder anders reden. Und am Ende geht der Spieler einfach das Risiko. Er hätte schon noch zurückziehen können, aber er geht mit den Stollen voraus und trifft dann. Und dann ist es halt unsere Aufgabe, wie gesagt, Spieler auch ein bisschen schützen. Und dann ist rote Karte zumindest die bessere Entscheidung.
Wer war stark? Und jetzt Puertas. Und Puertas!
Muss es sein, dann vor dem HSV-Block so zu jubeln?
Ja, wo soll der Junge hin? Also wenn er auf der Seite das Tor schießt und dann abdreht, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es eine Provokation war. Cameron Puertas hat normalerweise, schießt er die Lampen hier aus, wir haben 2 Bälle von ihm in der Weser versenkt. Also wenn der mal einen Ball reinschießt, dann denkt er nicht darüber nach, dass er vor der Gästekurve dann provozierend jubelt, sondern er lässt es raus. Aber klar, sowas hilft natürlich nicht, damit zündet man vielleicht mehr an, als es nötig ist.
Und jetzt ist Schluss, Werder gewinnt, Werder jubelt.
Gibt dieser Erfolg heute Werder den entscheidenden Schub im Abstiegskampf?
Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Sieg heute uns dazu befähigt, dass wir halt weiter an unserem großen Ziel arbeiten können und dass das noch realistisch ist. Aber wir sind noch nicht fertig.
Wird es jetzt nochmal gefährlich für den HSV?
Ja, was heißt gefährlich? Die anderen Mannschaften sind jetzt ein bisschen angerückt, sind jetzt noch 5 Punkte auf den Relegationsplatz. War davor klar, wenn wir heute jetzt hier verlieren sollten, dass es dann noch mal enger wird.
Deshalb haben wir diese Wut in uns und die wird auch 1-2 Tage da bleiben. Und dann kann aber auch Wut ein sehr guter Antrieb sein.
Felix, war Werder gestern über die 90 Minuten gesehen mehr im Derby-Modus als der HSV?
Ja, sagen wir mal, ein Derby ist halt mal und was Besonderes. Es ist kein normales Bundesligaspiel. Und von daher verstehe ich die Diskussion ja nicht, dass es halt intensiv ist. Das muss aus meiner Sicht so sein. Und denke mal, da haben sich beide Mannschaften nichts gegeben.
Ja, ich glaube, entscheidend war das, wir haben es ja gerade im Beitrag gesehen, Werder hatte halt mit Jens Day genau diesen Spieler, diesen Unterschiedstypen, diesen Derby-Typen, der dem HSV gefehlt hat gestern.
Ja, wir hatten eine Statistik im Vorlauf, viermal ohne Vuskovic, viermal nicht gewonnen, 2 Punkte und das erste Tor, 6 Meter vorm Tor, Mitte Tor, da hätte er denn das Ding rausgeköpft, der Vuskovic. Da wäre nur einer gestanden, da wäre kein Stay gestanden, da wäre nur der Vuskovic gestanden.
Also du meinst, mit Vuskovic wäre ja, das Tor nicht gefallen?
Ja, ist wahrscheinlich zu einfach, das nur auf ihn runterzubrechen. Nur Lokonga hat natürlich auch gefehlt und dann gehst du 1-0 in den Rückstand, dann läufst du hinterher, dann schießen sie ein wunderschönes Tor, dann macht er natürlich wieder ein super Tor, der Stay. Bei 2-1 ist immer noch alles möglich, auch wenn du in Unterzahl bist, dann macht der Torwart einen Fehler, dann ist das Spiel gegessen. Aber man hatte einfach das Gefühl, dass die Bremer das mehr wollten als die Hamburger gestern und das hat dann letztendlich den Unterschied gemacht.
Ja, das meinte ich eben auch mit der Frage, noch mehr im Derby-Modus über 90 Minuten. Man kann aber auch anders fragen, Fritz, du hast das Spiel auch geschaut, warum fehlten dem HSV vor allem in der zweiten Halbzeit die offensiven Mittel, um wirklich ernsthaft auf den Ausgleich zu gehen?
Sie hatten nur den Glatzel da, das waren auch in der ersten Hälfte, haben sie da noch ein paar lange Bälle gespielt und letztlich ist so auch das Tor gefallen. Aber da kam einfach zu wenig. Also natürlich war das Spiel intensiv und ich muss sagen, insgesamt haben wir 2 Spiele in dieser Woche gehabt, in München auch, wo die Stadien gebebt haben, wo du also direkt vom Fernsehschirm auch mit angefixt warst.
Aha.
Das war also insofern ein besonderes Derby. Ansonsten war es jetzt nicht hochklassig und ich finde, dass Werder Bremen verdient gewonnen hat. Aber ähnlich wie beim Spiel Bayern gegen Dings hätte das Schicksal auch auf die andere Seite springen können. Dann werden wir wahrscheinlich noch zum Schiedsrichter kommen, der mir insgesamt eigentlich bis in diese Phase, wo dann eben diese umstrittenen Fouls waren und diese Karten gut gefallen hat. Ein junger Schiedsrichter, der die Chance bekommen hat, von Knut Kircher dieses Spiel zu leiten. Aber es ist so viel Druck mittlerweile, wie man so schön sagt, auf dem Kessel und was da auch von den Bänken alles kommt. Ich sage immer, seitdem ein Videomensch mit seinem Monitor da sitzt und das Spiel live mitverfolgen kann, ist das alles noch unerträglicher geworden. Weil jeder Pfiff des Schiedsrichters wird sofort bewertet mit Gesten, mit...
Und gestern gab es dann diese Rudelbildung im Anschluss und auch 2 Platzverweise gegen die jeweiligen Co-Trainer.
Ja, aber was haben denn die Co-Trainer da drum zu meckern? Die sollen sich schleichen. das ist ja furchtbar, dass jeder irgendwo mitreden will. Das wird unerträglich mittlerweile, was da passiert. Geht mir wahnsinnig auf die Nerven.
Also das ist, glaube ich, gut. Das ist ein Thema wahrscheinlich für ein anderes Mal. Ich würde sogar so weit gehen, zu überlegen, ob die Bänke Bildschirme
hätten. Diese Dinge weg.
Ich würde das auch... eine Diskussion für die schwer überlegen, ob ich das aufhebe, dass die auf der Bank die Bilder dort haben. Mhm. Ja, weil das, wie der Fritz das richtig sagt, das trägt zu dieser ganzen Unruhe bei. Warum haben die Hamburger in der zweiten Hälfte nicht geschafft?
Aber das ist ein spannender Punkt, da würde ich gerne Felix mal zu hören. Also, wie fändest du das, wenn du diese Möglichkeit hättest mit Bildschirm? Würdest du es gerne beibehalten oder kannst du dann ein Argument von Fritz folgen?
Wenn ich es gehabt hätte, meinst du?
Ich bin bewusst im Präsenz geblieben.
Okay. Aber ja, ist es auch gefallen. Ist ja richtig so. Aber ja. Nein, also mir fällt es hier die ganze Zeit schon auf. Ich habe also kein Verständnis dafür, wenn ein Trainer während des Spiels auf den Bildschirm guckt. Also frage ich mich, was macht der für einen Job? Also ich habe keine Sekunde versucht, den Blick vom Spielfeld zu lassen, sondern eben mir selbst ein Bild von dem, was da abläuft, zu machen. Und von daher würde ich das nur für gut erachten, dass eben die auf der Bank auch keine Bildschirme benutzen dürften.
Und kann natürlich auf der anderen Seite sagen, es gibt heutzutage diese Möglichkeiten, also sollte man sie auch nutzen.
Wahrscheinlich kann man es nicht verbieten, aber was diese vierten Schiedsrichter und diese Schiedsrichterassistenten, die da auf der Seite arbeiten müssen, aushalten, ist ja gespenstisch. Das geht ja, weißt du, dieser Druck geht ja zuerst vom Spiel nach zu diesen Bänken, aus gegebenem Anlass, und dann geht das wieder zurück aufs Spielfeld. Und das kann nicht gut gehen. Wir haben früher manchmal, ich habe noch in meinen Reportagen manchmal nach einem Spiel gesagt, schiedlich, friedlich, trennt man sich 2-2. Ich habe diesen Ausdruck noch nie mehr gehört. Nie mehr gehört. Schiedlich, friedlich gibt es nicht mehr. Der Schiedsrichter ist immer schuld. In der Süddeutschen gab es ein schönes Streiflicht am Wochenende über den Schiedsrichter. Der geht aufs Spielfeld und weiß, am Ende bin ich schuld. Wenn ich noch so gut drauf bin, am Ende gibt es Ärger.
Wobei ich sagen muss, also solange ich im Fußball unterwegs bin, ist ja auch schon 2, 3 Jahre, war im Zweifel immer der Schiedsrichter schuld. Aber vielleicht hat sich das jetzt durch den VAR nochmal, ich würde Sebastian gerne
hat sich schon verschärft. Ja, ich würde gerne anknüpfen, das, was Fritz gesagt hat. Dieses Hin- und Herschwappen von Spielfeld und Trainerbank, das ist ja gerade, wenn wir so ein bisschen auf den HSV schauen, auch ein Riesenproblem. Es sind ja nicht nur die 8 Feldverweise, die HSV-Spieler in dieser Saison kassiert haben, sondern auch die Bank ist ja relativ eifrig dabei. Mhm. Gestern war es dann Co-Trainer und Physiotherapeut. Loic Favre war schon mal gesperrt als Co-Trainer mit 4 gelben Karten. Der Trainer ist auch eine vor der Sperre, eine Karte. Das ist dann diese Wechselwirkung, die Fritz anspricht, die, glaube ich, auch einfach ein gefährliches Gemisch ist. Jetzt neigen gerade wir Reporter immer dazu, viel zu interpretieren und viel reinzulesen. Aber ich glaube, diese Wechselwirkung ist unverkennbar und sicherlich auch ein Teil des Problems.
Und damit dann problematisch im Hinblick auf die Vorbildfunktion des Trainers für die Spieler?
Wie gesagt, ich habe natürlich auch da wieder wenig Verständnis dafür, dass jetzt Fritz zum Beispiel die Co-Trainer nicht engagiert an der Seitenlinie haben will. Also wenn ich engagiert bin als Trainer oder Co-Trainer, ja, dann lebe ich natürlich damit. Und insofern, glaube ich, liegt nicht der Ursprung in der Reaktion, die auf der Bank kommt, sondern der Ursprung liegt halt darin, dass eben jede Entscheidung des Trainers halt diskutiert wird. Ne, er kann ja entscheiden, was man will. Erstmal wartet man, ob jetzt nie jetzt noch einer von der Tribüne
Entscheidung
kommt.
Entscheidung des Trainers oder Entscheidung des Schiedsrichters? Was meinst du?
Entscheidung des Schiedsrichters.
Ja, okay, alles klar.
Jede Entscheidung wird ja im Grunde diskutiert.
Felix, ich möchte den Co-Trainer doch nicht verbannen, aber nach dem Spiel sollen die weggehen und nicht den Schiedsrichter beschimpfen und du kannst es nicht und du bist nervös und wie in St. Pauli. Was soll denn das? Da müssen die Vereine vielleicht die Spieler auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch einstimmen auf solche Dinge. Nicht nur schauen, dass sie erster Klasse fliegen, gut essen, gut trinken, sondern auch in diesem Bereich. Natürlich gibt es verschiedene Charaktere und wir leben ja von der Emotion. Das ist
gut, du hast
klar.
Halt gestern, ich aber war ein paar Meter entfernt, du hast können. Natürlich schon gemerkt, in diesem Derby war wirklich war sehr drin. Hitzig, war was drin.
Aber es ist wir nicht haben, nur im Derby.
Ja, das stimmt.
Es ist fast in jedem Spiel.
Sollen wir einmal jetzt aber schauen jetzt mal weg. Auf diese, na, es ist ja okay. Spannend, aber einmal auf diese rote Karte dann mal schauen, die schon auslöst. Natürlich auch von vielem war, was du auch angesprochen hast. Sebastian, welcher Meinung bist du? Ein berechtigter Platzverweis wegen des viel zitierten Standbildes und Trefferbildes oder eher Fußball atypisch?
Eigentlich hast du alles gesagt. Es ist
schlecht.
Es ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Standbildrote Karte. Mhm. Wenn wir das Bild anhalten und sehen das Trefferbild, dann gibt es nachvollziehbare Gründe für Rot. Ich glaube, Didi, du hast dich ja gestern auch festgelegt im Studio. Aber wenn ich die Szene und die Dynamik im Stadion sehe und auch die Szene jetzt nochmal im Fernsehen sehe, was soll Otele machen? Der Bremer grätscht rein, er läuft eigentlich durch. Klar, jetzt kann man sagen, ist ein Profi, der hat Körperbeherrschung. Vielleicht kann er drüber springen, dann wird ihm am Ende unterstellt, dass er irgendwie abrollt oder eine Schwalbe provozieren will. Also ich finde, da hätte es wahrscheinlich Gelb auch getan. Und zumal man ja sagen muss, die Dynamik des Spiels hat der Schiedsrichter ja eigentlich gut gesehen und er hat es gar nicht geahndet.
Mhm. Ja gut, da müssen wir ihn pardonieren in dem Fall. Ja. Er hat ja nicht mal auf Gelb plädiert. Ne?
Habe ich jetzt aus dem Schulfranzösisch hergeleitet, Fritz.
Passt manchmal ganz gut.
Manchmal ist es gar nicht so schlecht.
Ja, du hast da Rot. Du sagst Rot.
Ja, natürlich ist der Bremer unten und spielt den Ball nur der Otele, wenn er da hinläuft. Da muss er versuchen, mit der Picke den Ball zu treffen, dass er an den Bremer schießt, dann muss er springen. Also du kannst nicht hier, der steigt ihm da auf Schienbein. Jetzt kannst du sagen, ja, warum liegt der Bremer da? Der grätscht den Ball weg. Es ist für den Spieler, der steht, immer eine dumme Situation, weil, wie du richtig sagst, Sebastian, wenn er springt, dann sagen die Leute, ja, der geht aus dem Zweikampf raus oder will den Zweikampf nicht führen. Aber der steigt ihm da auf Schienbein. Und siehst du, der verrutscht sogar der Schienbeinschoner. Es gibt ja mittlerweile viele, die Kleinen haben. Gott sei Dank hat er die etwas größeren noch. Ja, was ich auch nicht verstehe, dass sie die Kleinen haben, weil dafür sind sie da. Und also ich finde das schon eine korrekte Entscheidung.
Es tut mir weh jetzt, dass ich Didi da widersprechen muss. Na, für mich ist das, also ich glaube nicht, dass er absichtlich auf das Bein des Gegenspielers getreten hat, sondern er wollte der Situation ausweichen. Er hat die falsche Entscheidung getroffen. Aber so ist es halt nur in einem Spiel, wird es auch Körperkontakt und Zweikämpfe hat. Also für mich wird viel zu viel und viel zu schnell die Karten gezogen, vor allem rote Karten.
Wie hättest du das geahndet? Gelb, faul oder gar nichts?
Gar nicht.
Gar nichts.
So hat es ja der Schiedsrichter auch gesehen.
Ja, ich glaube auch, dass er ausweichen wollte. Ich glaube nicht, dass er die Absicht hat, den Gegner zu treffen. Und von daher, also wir müssen doch nochmal, wir haben einen Sport, der Zweikämpfe halt nicht nur zulässt, sondern
erfordert.
Die Tore sind ja das eine beim Fußballspiel. Aber das zweitschönste oder wichtigste sind ja die Zweikämpfe, muss ich dir doch nicht sagen. Das ist doch kein Vergleich zu England, was wir hier in der Bundesliga erleben. Wir haben uns angewöhnt, seit ein paar Jahren alles in Watte zu packen und jeden Kontakt und oh, der Spieler hat einen blauen Fleck, oh, da muss er gleich zum MRT und oh, da müssen wir gucken, ob das, deswegen habe ich, also nicht deswegen habe ich ja Horst Rubisch erwähnt. Wie gesagt, ich kenne es halt anders.
Ja,
und von daher,
ja, ich auch.
Also wir hatten auch nie jedes Wochenende einen, der Invalide geworden ist, sondern das gehört einfach mit dazu zu einem Sport wie Fußball, dass man auch Zweikämpfe führt und solange nicht die Absicht da ist, den Gegner zu treffen, da muss man aus meiner Sicht mit roten und gelben Karten etwas vorsichtiger sein.
Warum hat es der HSV dann nicht geschafft, rote Karte hin oder her, ernsthaft noch für einen Punktgewinn in Frage zu kommen? Anders formuliert, hat das Spiel gestern bestätigt, dass der Trend bergab geht?
Ja gut, ich bin natürlich auch nur alles auf Vermutungen angewiesen. Ich glaube halt, dass der HSV sich aufgrund der guten, sagen wir Spiele in der Vergangenheit und zum jetzigen Zeitpunkt sich schon ziemlich sicher in der Liga gesehen hat und nicht damit gerechnet hat, dass er eventuell noch mal mit dem Abstieg zu tun bekommt.
Wird es denn aus deiner Sicht eng für den HSV?
Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass da unten es nicht mehr viel oder große Veränderungen geben wird. Der HSV ist aus meiner Sicht fast durch, aber der wird ja schon noch irgendwo mal einen Punkt oder auch mal einen Sieg noch machen in den restlichen Spielen. Und von daher glaube ich nicht, dass St. Pauli,
Sprechen wir Wolfsburg, gleich noch drüber. Gut, Wolfsburg hat gewonnen. St. Pauli man hat auch kein nicht so schweres Restprogramm. Der HSV hat, glaube ich, das Schwerere, wenn man drauf schaut.
Ich würde generell natürlich nie Felix Magath widersprechen.
In dem
Punkt tue ich es vielleicht doch mal. Also ich glaube, dass der HSV durchaus noch nicht durch ist und ich glaube, dass es schon schwierig ist, weil diese Gemengelage, die wir jetzt ja auch besprochen haben, dass man in so einen Strudel reingeraten ist und dass vor allem auch, man hat das Gefühl, seit diesem Sieg gegen Union Berlin fehlt so ein bisschen einfach die Energie und ich glaube, der HSV hat einfach auch wirklich in dieser guten Phase als Aufsteiger am Limit gespielt. So, und jeder kennt das, dann geht man wahrscheinlich, kann man nicht 34 Spiele am Limit spielen, dann kommen ein paar Verletzte dazu. Ich glaube im Übrigen auch, wir reden alle über Luka Vuskovic, ich glaube, dass die Personalie Nicolas Capaldo fast ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde. Das ist halt ein Spieler, der wie kein zweiter für diese Energie im
Kader
steht.
Der allerdings gestern gespielt
hat. Gestern das erste Mal wieder gespielt hat, genau, aber der hat halt 6 Wochen gefehlt. Das ist dann auch, da kommt dann eine Menge zusammen. Und ich glaube, aus dieser Spirale jetzt rauszukommen mit nur einem Sieg aus 9 Spielen, plus diesem Restprogramm, das da wartet mit Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg und Leverkusen im Vergleich zu den anderen, die alle irgendwo Konkurrenten spielen und natürlich immer mal irgendwo Punkte einsammeln können, glaube ich, ist es für den HSV doch noch mal zumindest haarig.
Ich bin jetzt da, Gott sei Dank, mal wieder bei Didi.
Ach, das wechselt so schön durch. Herrlich.
Also mit Vuskovic glaube ich nicht, dass da Gefahr droht, sei denn, der fällt jetzt die restlichen Spiele aus, dann gebe ich.
Na gut, aber
scheint, ist jetzt nicht das, ganz das klar. Ist zumindest unklar, ob er jetzt mit der Kniegeschichte schon gegen Hoffenheim dabei ist, ob es womöglich noch länger dauert.
Also du bist auch der Meinung, dass der HSV von Vuskovic in gewisser Form abhängt als dem Unterschiedsspieler?
Ja, also der hat aus meiner Sicht den größten Anteil an dem Erfolg, den der HSV, also neben den Fans natürlich, aber auf denen, die auf dem Platz stehen, hat der größten Anteil.
Aber Erfolg. Nicht nur vermutlich von dem, sondern wie du sagst, man ist abhängig von 2, 3, vielleicht 4 Spielern in ganz entscheidender Weise. Und das kann die Mannschaft insgesamt dann nicht auffangen.
Also es gibt 2, 3 Unterschiedsspieler, die wir gerade genannt haben. Und natürlich ist Luka Vuskovic der nochmal herausragt. Der ist jetzt gerade 19 geworden. Es ist ja nicht nur die Art, wie er verteidigt, sondern auch seine ganze Ausstrahlung. Also der da wirklich die Aura eines 25-, 26-Jährigen. Das ist schon eine total bemerkenswerte Entwicklung. Und natürlich ist es kein Zufall, dass die Kurve mit ihm nach der Verpflichtung nach oben ging und jetzt ohne ihn nach unten zeigt.
Limitiert sich der HSV in einer gewissen Form, weil er den Ansatz ja doch ziemlich radikal vor der Saison gewechselt hat. Vom Ballbesitz vorher jetzt auf Umschaltfußball. Merkt man das in Spielen wie gestern, wenn es irgendwann darum geht, selber auch Lösungen nach vorne entwickeln zu müssen?
Absolut, in der zweiten Halbzeit. wir haben ja gerade gesagt, in der ersten Halbzeit hat es funktioniert mit langen Bällen. In der zweiten Halbzeit fehlte eine komplette Idee. Und zwar ja nicht erst nach dem 2:1 oder dieser roten Karte, sondern eigentlich hatte man das Gefühl, mit Beginn der zweiten Halbzeit war Werder im Spiel und fehlte dem HSV diese Idee, nach vorne zu kommen.
Ja, aber der HSV hatte ja auch letzte Saison eine andere Mannschaft, ne?
Ja, aber man hat ja bewusst sich dafür entschieden zu sagen, wir wechseln das. Und ist von dieser DNA Ballbesitz aktiver Fußball, dafür gibt es auch Argumente, weggegangen. Und jetzt allerdings ist man doch oft in Spielen, steht man vor der Frage, wie entwickelt man selber auch Torgefahr? Das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, aber mit der Art und Weise, wie der HSV ja diese Saison gespielt hat, dann sagen wir mal ab September, ne, hat er ja erfolgreich gespielt. Ne, es war ja eigentlich bis vor ein paar Tagen eine gute Saison gewesen. Und jetzt kriselt es halt etwas.
Mhm. Ja, man hat ja versucht, dem entgegenzutreten, auch mit der Verpflichtung von Vieira, der ein hervorragender Spieler ist. Nur, wir haben über die Disziplinlosigkeiten gesprochen, 8 Platzverweise, Trainerteam. Ich glaube, dass er für viele dieser Disziplinlosigkeiten steht. Und ich glaube, dass er auch auf dem Feld spielerisch einen guten Einfluss hat auf die Mannschaft. Mhm. Aber was die Disziplin anbetrifft, hat er, glaube ich, keinen guten Einfluss auf die Mannschaft. Weil er ist einer, der war bei Arsenal, auf den schauen die Spieler hoch. Und es ist schon oftmals passiert diese Saison, er ist, glaube ich, selber ein oder zweimal vom Platz geflogen, wo er für diese Sachen verantwortlich war. Und die Sache ist natürlich, wenn du einen Spieler wie den Vieira hast, dann brauchst du natürlich Leute, die mit den Bällen, die er spielt, was anfangen.
Glatzel zum Beispiel.
Ja, das ist aber einer. Philipp, untergetaucht. Gut angefangen, untergetaucht. Königsdörfer, talentiert, sehr talentiert, macht so wenig als seine Möglichkeiten. Und Downs wurde geholt. Enttäuschung, hat bisher noch kaum zum Mannschaftsgefüge oder zum Erfolg.
Dompe verletzt, das tut dem HSV schon weh.
Dompe fehlt natürlich, der ein Spieler war, der natürlich gerade im Auswärtsspiel dir immer helfen kann mit seinem Tempo. Und er ist trickreich, der kann immer mal was machen. Und selbst wenn er mal nicht vorbeikommt, dann musst du den oft doppeln. Das heißt, irgendwo anders ist immer einer frei. Das heißt, du schaffst immer neue Bilder, wenn ein Dompe auf dem Platz ist. Und im Moment haben sie nach vorne bis auf Glatzel, finden sie nicht statt. Und wenn du dich schwer tust oder wenn du keine Tore schießt, ohne Vuskovic tun sie sich schwer, dass sie die Null hinten halten. Und dann verlierst du halt so ein Spiel. Und sie haben jetzt ein schweres Restprogramm. Ich glaube auch, dass sie aus dem Gröbsten raus sind. Nur ob sie noch mal unten reinkommen, das hängt natürlich danach maßgeblich von St. Pauli und von Wolfsburg ab.
Und Werder, schauen wir auf die, war das für die gestern möglicherweise ein entscheidender Schub im Abstiegskampf?
Hat man ja bei dir am Mikrofon gehört. Die waren ja alle glückselig, aber der Steak oder wie er heißt?
Steak.
Der schießt herrliche Tore.
Starke geschrieben, Steak gesprochen.
Der spricht nicht viel.
Er war lange verletzt, oder nicht lange verletzt, fiel einige Spiele aus und ist gestern mit einem gewissen Restrisiko ins Spiel dann gegangen, weil sie einfach wussten, gestern brauchen sie den und er hat geliefert.
Na, aber die Mannschaft insgesamt, die hat mir einfach besser gefallen. Mhm. Können wir über den HSV sprechen, wie man will. Der verdiente Sieger war Bremen.
Ja.
Ganz einfach.
Ja, und hier sehen wir die individuelle, aber bleiben wir ruhig mal bei Werder, individuelle Qualität von Stay. Man hatte den Eindruck, das, was Didi auch gesagt hat, Werder wollte es einfach einen Tick mehr und hatte dann aber mit Stay auch die individuelle Qualität.
Und mit dem Publikum natürlich. Und mit eine unglaubliche, eine unglaubliche Energie im Stadion. Und eigentlich, wenn man das so ein bisschen, wenn man zurückschaut im November,
dann leider, wenn wir es einmal sagen, also die HSV-Fans oder einige HSV-Fans haben sich gewaltig daneben benommen, haben Leuchtraketen geschossen vor dem Spiel und auch nach dem Spiel. Das wird entsprechend verfolgt und im Zweifel dann oder vermutlich auch sanktioniert werden. Ansonsten, wenn man da war, hatte man das Gefühl, es war eine großartige Atmosphäre, die wirklich geknistert hat und Derby-Atmosphäre eben rübergebracht hat.
Absolut. Es war eigentlich umgedreht vom November. Da hat der Volkspark gebebt. Ja. Da war die Energie komplett auf Seiten der Hamburger und auch die Heimmannschaft hat es da für sich genutzt. Und gestern fand ich, war wirklich vom ersten Moment, abgesehen vielleicht von so kurzen Sequenzen in der ersten Hälfte, war es eigentlich vom ersten Moment wirklich so ein Werder-Spiel mit einer unglaublichen Energie. Und das Verrückte ist ja, beide haben den gleichen Vorsprung auf den Relegationsplatz, nämlich 5 Zähler. Und trotzdem ist die Stimmungslage einfach eine komplett umgekehrte, weil Werder natürlich mit wahnsinnig viel Rückenwind aus diesem Wochenende rausgeht.
Glaubst du denn, dass der HSV den Trend brechen kann?
Ich glaube, um wieder bei Luka Vuskovic anzukommen, es wird viel davon abhängen, in welcher personellen Konstellation der HSV am nächsten Samstag gegen Hoffenheim spielt. Und wenn sich da nicht grundlegend was ändert, wird es, glaube ich, sehr schwer, tatsächlich den Trend zu brechen.
St. Pauli, haben wir auch schon gesprochen, hat einen Punkt geholt gegen den 1. FC Köln, war auf dem Wege, 3 einzufahren. Und dann gab es aber einen Elfmeter für den 1. FC Köln, den erst seit Elmala schießen sollte, wollte oder wie auch immer. Vielleicht war es auch ein cleveres Manöver. Und dann trat, schauen wir mal drauf, Luca Waldschmidt zum Elfmeter an und versenkte eben jenen zum 1:1 Ausgleich. Da Fritz und ich gelernt haben, lasst Bilder sprechen, wollen wir das jetzt auch tun. Guck mal. Also, da seid Elmala. Nur war es jetzt wirklich abgesprochen oder haben Sie im Nachhinein so getan, als hätten Sie da den Gegner so ein bisschen foppen wollen?
Also, wenn, haben Sie es gut gemacht.
Gut, ne?
Ja. Also, das könnte einstudiert gewesen sein.
Ja. Ja, aber könnte es nicht auch sein, dass der junge Elmala sagt, nee, traue ich mir jetzt nicht zu gerade.
Kann auch sein, dann wäre es auch gut
so wie gewesen. Lothar Matthäus so beim WM-Finale 1990.
Ja, das ist ein großer Vergleich.
Wenn wir einen großen Bogen spannen.
Aber dafür bist du da, Fritz.
Ja, dafür bin ich da. Ich war ja im Stadion. Genau. Ich habe es ja gesehen.
Meisterschaft der Bayern 1932, nein. Aber 1990, da bist du voll im Stoff.
Neben Rubenbauer und Rummenigge gesessen und alles mitbekommen.
Übrigens, was hast du denn gemacht?
Ich war Assistent.
Was? Assistent?
Ja, Rubi und ich haben uns gegenseitig assistiert, aber er hat das Finale gemacht. Da saß ich links und rechts saß
die eigentliche, Kalle. Die eigentliche Nachricht des Abends. Fritz aber in dienender Funktion.
Aber eins muss ich noch mal sagen, Uli Köhler hat das letztens angedeutet. Dieses Bild von Beckenbauer,
ja.
Das haben die Italiener nicht drauf gehabt. Das haben Rubenbauer und ich unserem Regisseur gesagt. Wir haben nur eine Kamera da unten. Halt da drauf. Das war unser Bild.
Du hast es noch mehr gesagt als Rubi.
Rudi war schon initiativ und ich habe es unterstützt. Ich habe es unterstützt.
Okay, dann haben wir, das ist eines der letzten großen Rätsel des Weltfußballs.
Ich sag's immer wieder.
Haben wir das auch besprochen. Die kommen aber jetzt zum profanen Tagesgeschäft wieder. St. Pauli, Punkt. Punkt gewinnen oder 2 verloren?
2 verloren.
Ja, warum?
Ja, später Elfmeter, waren kurz vorm Ziel und die 2 Punkte hätten einen riesen Unterschied gemacht, weil sie natürlich dann die Gladbacher, HSV, Bremer, auch mit dem Sieg gestern, die hätten sie alle unten
jetzt noch dichter
mit reingezogen.
Und jetzt kommen die Wolfsburger noch, ne? Also 2 Punkte ran, das wusste man zum Zeitpunkt des Freitagsspiels nicht. Aber
genau, dann hätten sie den Abstand auf 4 gehalten oder vielleicht sogar vergrößern können nach Wolfsburg. Das war für die St. Pauli, hätten ab Minute 85 hätte das Wochenende nicht schlimmer laufen können. Mhm. Gewinnt erst Bremen, die man noch hätte schnappen können. Wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, wenn der HSV gewonnen hätte für St. Pauli. Die Wolfsburger kommen ran. Das letzte Spiel ist ja auf St. Pauli gegen Wolfsburg. Und bei den Wolfsburgern glaube ich halt, die haben eine gute Mannschaft. Die haben sich in den letzten Wochen immer gut gespielt, aber sind dann für 15, 20 Minuten waren sie nicht anwesend, haben Spiele verloren. Aber das ist eine Mannschaft, die kann 2-3 Spiele hintereinander gewinnen. Haben wir das vorletzten Spieltag, haben sie die Bayern, wo sie, glaube ich, auch nicht chancenlos sind. Die werden dann schon Meister sein oder werden heute wahrscheinlich Meister. Deswegen für St. Pauli hätte es schlimmer wahrscheinlich nicht laufen können.
Glaubst du denn, dass St. Pauli, du verfolgst ja St. Pauli auch sehr intensiv, noch das Potenzial hat, 7 oder 8 Punkte zu holen, die sie ja eigentlich brauchen, um noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen?
Also ich bin komplett bei Didi. Das waren 2 verlorene Punkte, gerade wenn man den Spielverlauf sieht. St. Pauli, finde ich, hatte jetzt ein paar schwere Wochen, gerade gegen Bayern, klar, und kann man gegen Bayern verlieren, aber da hat auch Energie gefehlt und auch so dieses resolute Verteidigen. Und ich finde, sie haben es wirklich geschafft, in dieser Woche zwischen München und Köln diese Energie wieder reinzukriegen und diese, ja, wie man so schön sagt, diese klassischen St. Pauli-Tugenden. Es war eigentlich ein Spiel, wo man im Stadion das Gefühl hatte, machen die irgendwann ihr Tor auf, dass sie drücken, dann gewinnen sie dieses Spiel sicher. Und dass sie es dann noch abgeben mussten, gerade jetzt mit Blick auf die anderen Ergebnisse, das tut natürlich richtig. Wenn man fragt sich bei St. Pauli so ein bisschen, ja, die sind jetzt besser als davor, aber vielleicht am Ende dann qualitativ, gerade im Vergleich zu Wolfsburgs individueller Klasse, vielleicht sind sie dann einfach nicht gut genug.
Glauben Sie dran?
Das glaube ich schon, dass sie dran glauben und vor allem, dass sie auch sagen, sie wollen gar nicht 16. werden, die Relegation absichern, sondern das klare Ziel ist Platz 15 bei St. Pauli.
Ja, und jetzt wird das Ganze aber nochmal so richtig durchgemischt, dadurch, dass der VfL Wolfsburg beim Trainerdebüt von Marie-Louise Ether gestern Christian Straßburger bei Union Berlin gewann.
Historischer Tag für den Fußball. Marie-Louise Ether, die erste Cheftrainerin der Bundesliga für Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Sie kämpfen um die Klasse und so traten sie auf. 19. Erstes Tor, Patrick Wimmer. Was für ein Solo. Dann war Halbzeit und nur 29 Sekunden nach Wiederanpfiff kommt Jenan Pejcinovic, macht das 2:0 aus der Distanz der 6. Gegentreffer außerhalb des 16ers für Union. Was für ein Start rein in die zweite Hälfte. Danach aber Union angelaufen, wollte unbedingt auf die Anzeigetafel und tat alles dafür. Flanke vom starken Kapitän Trippel Illich mit dem Pfosten. 85. Der Ball zum Schottenberg. Was hat der bitteschön für ein Tempo? 20. Torschuss im Spiel. 1:2 Anschluss. Aber es hat nicht mehr geholfen. Der Treffer kam zu spät. Wolfsburg mit dem ersten Erfolg in der Rückrunde.
Konnten Sie persönlich denn auch einige Momente während des Spiels genießen?
Darum geht's nicht. Geht nicht darum zu genießen, wenn wir ein Fußballspiel gewinnen. Also, da ging's,
ist ja was Besonderes als das erste Bundesligaspiel.
Es ist als Trainerin immer was Besonderes, an der Seitenlinie zu stehen. Aber für mich ging es darum, die Jungs bestmöglich zu unterstützen auf der Seite, auch gemeinsam mit dem Trainerteam nach Lösungen zu gucken, zu schauen, was können wir vielleicht nochmal verändern, was können wir nochmal anpassen, wo können wir nochmal einen Impuls setzen. Und darum ging es. Und ja, es hat mich gefreut, dass auch die Zuschauer da waren, auch mit den Rückschlägen gut umgegangen sind, dass sie uns unterstützt haben. Und genau das brauchen wir.
Also heute ist das ein großes Thema, die erste Cheftrainerin in der ersten Liga. Fritz, ist das bald Normalität?
Nein.
Warum nicht?
Ich versuche das, einen Perspektivwechsel. Wir haben bei den Schiedsrichterinnen auch darüber gesprochen. Wir hatten Bibiana Steinhaus, die das sehr gut gemacht hat, 3 Jahre. Und dachten, da könnte was kommen, ist auch nichts gekommen. Also ich finde es einen guten Ansatz. Und sie ist ja nah an der Mannschaft dran, hat ja schon mal ausgeholfen. Aber gerade, ich spreche gleich weiter, aber was die vor dem Spiel und einen Tag vorher alles an Eindrücken verkraften musste, jeder hat sich um sie gekümmert. Die wusste gar nicht, wie man damit umgehen kann. Also das ist schon enorm. Also wie gesagt, ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist jetzt. Aber wie immer bei solchen Dingen muss man ein bisschen Geduld haben, weil viele denken, ah ja, also nächste Saison geht's dann los. Also das glaube ich nicht. Wir haben übrigens noch eine Frau im Profifußball beim FC Ingolstadt.
Ja, Sabrina Winter. Aber die Qualität müsste doch vorhanden sein.
Eigentlich, die sind ja sehr gut ausgebildet, ja, ist ja ganz klar. Aber wie viele Horst Held gibt es, die sagen, und das machen wir?
Vielleicht leitet es ja einen Trend ein.
Könnte sein, aber dauert.
Aber sie ist ja auch nicht Trainerin geworden, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie einfach die fachliche Expertise einbringt. Weil sie es ja bei Union im Nachwuchs schon nachgewiesen hat, einmal auch in dieser kurzen Co-Trainerzeit an der Seite von Marco Grote. Also ich glaube, ich würde nicht unbedingt einen Trend daraus abschließen, aber ich könnte ableiten, aber ich glaube, dass es in Zukunft sich schon wiederholen kann. Immer vorausgesetzt, dass die fachliche Expertise stimmt.
Ja, aber es geht jetzt nicht zuck sofort.
Gut, aber darum geht es. Es geht um die fachliche Expertise. Auch sie wird Erfolg haben müssen, das ist ja klar. Und sie selber hat auch ausgestrahlt, dass ihr genau das auch bewusst ist. Gregor, wie wird Ihr Debüt im Netz bewertet?
Ja, auf jeden Fall haben wir da auch wissen wollen, natürlich von der Community bei unserem Instagram-Auftritt, ob in Zukunft mehr Frauen die Chance auf einen Trainerpost in der Bundesliga bekommen sollten. Und da ist momentan eine Zweidrittelmehrheit dafür. 68% haben wir da auf jeden Fall gerade aufliegen. Das ist die Zustimmungsquote bei der ganzen Geschichte. Also 68% sagen in der Tat mehr Frauen dann auch im deutschen Fußball. Und ich habe noch ganz kurz, wenn ich das dazu hinzufügen darf, schlechte Nachrichten für die Stuttgarter. Oh. Denn nicht nur, dass inzwischen auch eingewechselt worden ist, ein Harry Kane ist inzwischen auf dem Rasen, ein Michael Olise ist inzwischen auf dem Rasen und Harry Kane wäre nicht Harry Kane, wenn er nicht sofort auch knipsen würde, just das 4:1 gefallen. Also das nur kurz als Update, als Service-Tweet gewissermaßen in eure Runde.
Also das sieht eindeutig so aus, als würde der FC Bayern mal zumindest das Unentschieden holen, wenn wir mal so ganz zurückhaltend sind. Felix, welcher Meinung bist du? Bist du der Meinung, dass es mehr Frauen als Cheftrainerin im deutschen Profifußball geben sollte?
Ich bin aber grundsätzlich der Meinung, dass es, wie soll man sagen, fahrlässig oder vielleicht auch verantwortungslos ist, wenn man einen U19-Trainer einer Bundesligamannschaft übergibt. Ich kenne Sie nicht, ich kenne auch andere U19-Trainer nicht, weder von Wolfsburg noch von sonst irgendwoher. Aber wir müssen schon irgendwie sehen, die wird mir da vielleicht widersprechen, Fußball-Bundesliga ist was anderes als ein U19-Wettkampf. Und von daher glaube ich, sind Menschen, die bisher nur U19 gemacht haben, überfordert, wenn sie Bundesliga-Fußball.
Also sie war aber auch Assistenztrainerin bei Union. Also wie sollen die sozusagen diese nächsten Schritte sonst gehen?
Ich sage ja nur, grundsätzlich halte ich das für fahrlässig. Mhm. Egal, ob das Frau oder Mann ist, ist völlig, völlig wurscht. Und insofern in dieser Situation, wir haben ja gar nicht erwähnt, dass natürlich das Spiel St. Pauli, hat nicht nur 2 Punkte verloren, die haben mehr verloren. Denn eine Niederlage von St. Pauli ist natürlich für Wolfsburg ein Brustlöser gewesen. Da stell dir vor, du bist Trainer und musst nach dem St. Pauli-Sieg dann mit 3 Punkten mehr Abstand ins Rennen. Ja. Ja, das ist ja ein Unterschied fast wie Tag und Nacht. So, dann wäre es ja fast aussichtslos gewesen. Und von daher war dieses Spiel schon mitentscheidend, auch für das Auftreten. Und die Tore sind ja relativ früh gefallen. Ne? Also beide, in der ersten wie in der zweiten Halbzeit.
Glaubst du denn, dass der VfL Wolfsburg, die Mannschaft, mit der du 2009 deutscher Meister geworden bist, da noch jetzt so eine Art Aufholjagd hinbekommt und die Relegation oder vielleicht sogar den direkten Klassenerhalt realisiert?
Ja gut, Wolfsburg hat natürlich, sagen wir in Anführungsstrichen, eine bessere Mannschaft als der Tabellenplatz.
Ja, zumindest bessere Einzelspieler.
Bessere Einzelspieler, genau.
Ja, das ist es. Genau, das ist es.
Sie haben bessere Einzelspieler und von daher sind sie in der Lage, ne, wenn, und das, wie gesagt, schien ja, glaube ich, jetzt so gewesen zu sein, ne, dass sie eben belebt von dem Ergebnis vorher, halt sich besser zusammengefunden haben und halt das Glück hatten, dass sie schnell ein Tor gemacht haben. Wenn so ein Spiel dann längere Zeit 0-0 steht, dann wird es auch wieder schwierig. Also das hat dann der Spielverlauf auch für Wolfsburg gespielt und deswegen haben sie jetzt eine gute Chance, auch jetzt im nächsten Spiel zu Hause wieder erfolgreich zu sein. Also ich glaube schon, dass der Klassenerhalt jetzt realistischer geworden ist.
Ja, man hat ja unter Dieter Hecking schon gesehen, auch in Leverkusen haben sie ja geführt, ne? 3-1 sogar.
Ja, ja.
Und das, wie du sagst, das kommt alles ein bisschen jetzt noch enger zusammen und da entsteht ja in der Mannschaft auch irgendwas. Du brauchst halt einfach diesen Sieg, das ist ja wie bei Bremen genau das Gleiche. Und dann ist natürlich noch alles möglich und Dieter Hecking ist genau der richtige Trainer. Wir haben hier vor 6 Wochen über Funkel gesprochen und über Magath. Wir waren alle der Meinung, ja, Magath, aber Hecking ist natürlich, passt auch, wie man sieht. Also das ist ein, ja, Brustlöser, wie man so schön sagt.
Gut, also Brustlöser brauchen wir jetzt nicht nach der Diskussion. Die war brustgelöst genug, wenn man das so sagen kann. Also locker und entspannt genug, aber auch auf den Punkt. Also wir wissen nicht, wer letztlich den Abstiegskampf für sich entscheiden wird. Aber wir wissen, dass es nach diesem Wochenende noch für noch mehr Mannschaften brenzlig und eng werden wird. Gleich sprechen wir über Borussia Dortmund. Da hat man das Gefühl, dass die Saison so langsam aber sicher austrudelt. Und auch über Eintracht Frankfurt, die gestern das Topspiel verloren gegen RB Leipzig. Gleich mehr bei SK90, die Fußballdebatte.
Happy 60, alles Gute. Und es fühlt sich nicht so an wie 60. Sieht locker aus wie 40.
Lieber Patrick, herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag. Ja, viel Gesundheit im neuen Lebensjahr.
Ich weiß, wie es 60 ist. Muss keine Angst haben, es geht weiter. Und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute.
Lieber Patrick, alles Gute zu deinem 60. Geburtstag. Bemerkenswert, dass du an deinem Geburtstag sogar am Arbeiten bist. Toi, 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 nur das Beste und bleib vor allem gesund. Dein Roman.
Dankeschön. Also 60. Geburtstag und dann hier in dieser Sendung, freue mich sehr, freue mich auch, dass ihr zu meinem Geburtstag da seid und sende natürlich ganz, ganz liebe Grüße nach Hamburg zu meiner lieben Frau Larissa und zu meinen 3 Kindern, die mich nachher gegen 11:30, wenn die Kinder noch auf sein dürfen, empfangen werden.
Wenn der Flieger geht.
Wenn der Flieger geht, das ist dann aber eine ganz andere Fragestellung.
Sonst musst du mit dem Zug fahren.
Dann muss ich mit dem Zug fahren, aber dann wird es nicht reichen. Aber ich habe so versucht zu planen, dass das klappt. Also schön, dass ihr da seid. Und dann machen wir weiter im Text und sprechen über Borussia Dortmund und über die gestern gegebenen Elfmeter. Die Süle, den ersten hat Süle, jetzt muss ich mich gerade erst noch mal sammeln, weg vom 60. Borussia, jetzt sind wir wieder da. Also Süle verursacht den, hat sich dabei wohl verletzt. Was er genau hat, ist noch nicht ganz klar. Und dann gibt es Fritz den Elfmeter, weil die Hand hochgeht. Er hat sich wehgetan, das sieht man hier alles. Dann geht die Hand halt hoch, weil er irgendwie auch versuchen muss, die Balance zu finden im Rahmen dieser sich anbahnenden Verletzung. Also Elfer ja oder nein?
Also ich habe mittlerweile gelernt, wenn der Ball an der Hand ist, ist es
Kontakt
Elfmeter.
War da.
Kontakt war da, Elfmeter.
Ja. Wenn, ganz kurz, Süle, keine schwere Knieverletzung bekomme ich gerade. Das wäre ja schon mal eine positive
Schiedsrichter Nachricht. Hat beide nicht gesehen, ne? Glaube ich, oder?
Doch, der Schiedsrichter, sollen wir den Schiedsrichter gerade mal hören, dann haben wir ja, die komplette Diskussionsgrundlage. Daniel Siebert hat sich gestern geäußert.
Mittlerweile bei der Bewertung von Handspiel sollten wir alle in Deutschland so weit sein, dass die reine Handposition bei dem Torschuss als strafbar zu werten ist. Für mich der Diskussionspunkt als Schiedsrichter ist, ob die Körperlage, in der er sich dann befunden hat, irgendwie eine Rolle mitspielt, weil wir haben natürlich alle gesehen, dass er ausrutscht und sich unglücklich sozusagen verletzt. Ich sehe es nicht so, weil er liegt am Boden und dann führt er halt seine Hand nach oben in die Schussbahn des Balles und das ist eigentlich ein relativ starkes Argument für Elfmeter, weil die Hand also in die Schussbahn des Balles geht. Nur die Hand hält den Torschuss auf, also ein Handspiel mit hoher Wirkung. Und dementsprechend für mich schlussendlich ein strafbares Handspiel.
Ich finde, das ist ein bisschen wie bei Othele. Es gibt Argumente dafür, so zu entscheiden. Und trotzdem ist es irgendwie, aus meiner Sicht, ich habe nie gespielt, aber es ist irgendwie gegen das Spiel.
Ja, aber das meine ich doch, dass der Schiedsrichter soll doch nicht die Spiele entscheiden. Aber bei uns ist es ja so, dass fast jedes Spiel vom Schiedsrichter jetzt entschieden wird.
Und dann wird er noch beschimpft.
Ja, nee, er hat den Elfmeter nicht gegeben. Es hat sich keiner beschwert. Und das, was er erzählt, das ist weltfremd. Das hat mit der Realität nichts zu tun, Patrick. Du sagst ganz richtig, der fällt hin, Balance, du fällst hinter, Arm geht nach oben. Ja, es hat sich keiner beschwert. Der wird aus 3-4 Metern angeschossen. Dass er ausgerutscht ist, hat jeder gesehen. Und wenn so ein Elfmeter auf dem Feld nicht gegeben wird, dann weiß ich nicht, was den Assistenten reitet, ihn da rauszuschicken. Weil wir können nicht für jedes Vergehen eine Regel haben. Wir müssen die Situationen bewerten. Und das ist nicht mehr der Fall. Und wenn du einen Funken gesunden Menschenverstand hast, dann sagst du, der rutscht aus, verletzt sich möglicherweise, was unerheblich ist dann in der Bewertung, aber der fällt hin und dann geht der Arm nach oben. Ja? Und der hat den Arm nicht gehoben, dass er den Schuss abwehrt. Ja? Weil er hingefallen ist und der Arm nach oben geht. Und er hat ihn nicht gegeben, es hat sich keiner beschwert. Ja, was gibt es da für einen Grund einzugreifen? Also, wie gesagt, der gesunde Menschenverstand, der nicht nur dem Fußball, sondern der Gesellschaft verloren geht, wenn du einen Funken hast, dann kannst du so einen Elfmeter nicht geben. Und leider wurde er wiedergegeben.
Aber salopp gesagt war es ein VAR-Elfmeter. Also ja, da kommen wir über diesem Thema Standbild und Trefferbild, in dem Fall nicht, aber Standbild dann irgendwie aus. Also der Geist des Spiels, würde ich jetzt mal sagen, ist anders als dafür einen Elfmeter zu
schießen. Aber Knut Kircher, der Chef des Schiedsrichterwesens mit seiner Truppe, ist ja ein sehr intelligenter Mensch. Ich kannte ihn ja sehr gut. Also der wird doch seinen Leuten dort in Köln nicht sagen, also du, da musst du Elfmeter geben.
Nein, ich glaube, der die Regel ist so. Ja. Das heißt, insofern hat Siebert dort gemäß dem Regelwerk korrekt entschieden. Also das muss man vermutlich schon noch zur Einordnung
sagen. Also auf welche Ebene stellen wir das dann? Der internationale Schiedsrichter Board, der endlich mal eine schlüssige Erklärung abgeben muss. Und diese Erklärung ist bisher nie richtig gekommen, weil wir alle jede Woche darüber sprechen und Felix schimpft jede Woche und uns ist jetzt auch unklar. Also es ist ja absurd.
Es gibt unverhältnismäßig mehr Elfmeter, Foul-Elfmeter und Handel. Es wird viel zu schnell gepfiffen. Felix wird mindestens 15 Jahre professionell gespielt haben. Ist schon ein bisschen länger her wie meine Zeit. Ich habe auch 14 oder 15 Jahre gespielt. Weißt du, an wie viele Handelfmeter ich mich erinnern kann, die wir ungerechterweise bekommen haben oder gegen uns?
Na?
Kein einzig.
Ach so,
Nicht einen in 15 Jahren. Das waren 400 oder 500 Spiele. Weil das gab es früher nicht. Da wurde, wenn du nicht gerade mit der Hand den Ball mitgenommen hast oder dem
auf anderen... Auf der Torlinie, nicht draußen, 16 Meter.
Aber das sind alles, die passieren im Eifer des Gefechts. Ja, und das ist ja noch ein Elfmeter passiert. Und der Videobeweis, wurde reingebracht, um falsche Entscheidungen richtig zu machen. Gestern haben wir zwei richtige Entscheidungen gehabt. Die werden ins Falsche gedreht. Ja? Es beschwert sich keiner, bis auf den Brass, der die Flanke geschlagen hat. Da wird die Hand gestriffen oder die Finger gestriffen. Der springt hoch, dann geht der Arm nach oben, ganz normal. Der hat den Arm nicht vom Körper weg, der hat ihn so nah am Körper, wie er nur kann. Und nicht mal der Spieler von Hoffenheim, schau einen Spieler an, wo der Ball hingeschlagen wird, wo die Flanke hin, nicht mal der hat sich beschwert, der normal der Erste ist, weil sich die Flugbahn des Balles verändert hat. Es hat sich bis auf den Brass keiner beschwert. Dann kommt der Videodetektiv wieder, weil er will Pluspunkte sammeln beim Herrn Kircher, schickt den raus und dann gibt ihn in der letzten Minute. Und das ist eine Entscheidung, die natürlich wahnsinnigen Einfluss hat auf die Stuttgarter, auf die Leverkusener, auf die ganzen, und wir wissen,
weniger auf Dortmund, mehr auf Hoffenheim,
wie viel Geld da dranhängt. Ne? Und dann wird in der letzten Minute so ein Elfmeter gegeben. Der Sieg war verdient, weil sie eine Klasse besser waren als die Dortmunder. Aber so wie es entstanden ist, war nicht korrekt.
Nichts zu sagen. Ne?
Was sollst du noch sagen?
Dann lass uns noch ein Wort inhaltlich zum BVB verlieren. Folgst du dem Eindruck, dass die Saison so ein bisschen austrudelt, weil im Grunde die wesentlichen Ziele entweder verfehlt sind oder nicht mehr verfehlt werden können, sprich Champions League Quali?
Den Eindruck habe ich dann. Es ist ja auch so, also eigentlich können sie ja nicht mehr aus der Champions League raus. Und von daher haben sie Ziel erreicht. Ja, die anderen Wettbewerbe haben wir eh schon abgehakt. Und von daher haben sie ja noch die Situation ja jetzt, dass es ein bisschen unruhig ist, welcher Spieler geht, wo geht er hin. Das ist dann natürlich ein großes Thema innerhalb der Mannschaft. Und von daher fehlt dann die Konzentration bei dann Bundesligaspielen.
Wie siehst du denn diese Schlotterbeck-Thematik? Also Vertragsverlängerung, aber wohl mit einer Klausel, die nach der Weltmeisterschaft greifen könnte. Ausstiegsklausel.
Ja, wie soll ich das sehen? Auch da schüttel ich ja nur mit dem Kopf. Wie kann ich einen Vertrag schließen, der im Grunde gar nicht zustande kommt, wenn der Spieler nicht will? Also ich bin auch grundsätzlich wieder, was die Situation bei den Bundesliga-Vereinen angeht, egal wer, anderer Meinung. Ich kann nicht nur Entscheidungen treffen, die nächste Saison beinhalten. Ich muss doch, wenn ich Manager bin eines Vereins, wenn ich Verantwortung für den Verein habe, muss ich doch einen größeren Horizont haben als nur die nächste Saison. Ich darf doch nicht jedes Jahr 10 neue Spieler kaufen. Ich kann nur sagen, das wird halt völlig verkannt. Training ist etwas Langfristiges, nichts Kurzfristiges. Sie können nie mit, weil immer so getan wird, wenn ein neuer Trainer kommt, der trainiert einmal und schon spielen die wie vom anderen Stern. Hat mit Training überhaupt nichts zu tun. Aber Training ist etwas Längerfristiges. Und ich muss doch mal, wenn ich Erfolg haben will, muss ich doch mal eine Mannschaft zusammenarbeiten.
Aber das versucht Dortmund ja. Und wenn das nicht funktioniert, haben sie zumindest die Ablöse oder hätten sie die gesichert. Das ist ja durchaus ein Aspekt.
Ja, aber das machen sie ja doch jetzt schon 10 Jahre oder wie lange. Ich weiß gar nicht, wann Dembélé angefangen hat. Das war ja, glaube ich, der Erste, der im Grunde da war und gleich wieder gegangen ist. Und dadurch, dass sie eben den Spieler sofort verkauft haben, haben sie ja das Signal gesetzt, wir sind bereit und wir trennen uns auch von Spielern, wenn sie das nötige Angebot bekommen. Und so geht es ja Jahr für Jahr. Also,
glaubst du denn, dass Schlotterbeck bleiben wird oder nicht?
Weiß ich, da mache ich mir keine Gedanken. Aber wenn er das Recht hat, dass er gehen kann,
ja, aber weißt du,
also befürchte ich, dass im Sommer, spätestens im August, Vereine da sind, die mehr Geld haben als Borussia Dortmund und die eventuell dann noch mal in die Tasche greifen.
Na ja gut, und es geht ja auch ein bisschen darum.
Hast du Informationen? Ich habe ein Ohr für dich, also immer, für dich immer.
Ich meine, er hofft natürlich, dass er eine gute WM spielt, das ist ja klar. Ne?
Ja.
Und dann habe ich aber gehört, es gibt also eine Klausel, es geht nur um 3 Vereine. Ich weiß nicht wer, also können nur die Engländer sein und vielleicht Real Madrid. Dafür ist er nicht gut genug bisher. Bayern wäre möglich gewesen, aber die haben natürlich den Wahnsinnsvertrag mit Upamecano gemacht, den ich bis heute nicht begreife. Und das haben wir auch übrigens mit dem Spiel am Mittwoch wieder gesehen. Sehr gute Aktion da, aber viel zu nachlässig natürlich trabend dann Richtung Tor. Da muss ich doch sehen, da kommt der Mbappé, da gehe ich mal los. Ne? Also, aber das ist ja ein anderes Thema jetzt. Ja, mit diesen Verträgen. Also, wie gesagt, Schlotterbeck hat keinen Verein, sonst hätte er ja anders agieren können. Und okay, da haben wir alles besprochen jetzt.
Wenn du das verfügst, Fritz, dann halte ich mich
ja, aber
dran.
Du bist immer noch der Chef.
Dem folge ich. Ja? Ich bin immer noch ein junger Spring ins Feld im Vergleich, also, okay, im Vergleich zu dir, wenn ich es so sagen darf. Ja,
du darfst alles sagen.
Anfang 70. Nein, ja.
Anfang 70 ist der Felix.
Ja. Gut.
Stimmt.
Hast du ihn kurz gerechnet?
Ja. Dann lass uns jetzt aber über Eintracht Frankfurt sprechen. Eintracht Frankfurt, eine Mannschaft oder ein Verein, der auch viel gewechselt hat, der viel verkauft hat, dafür auch zu Recht gelobt wurde, tolle Verkäufe getätigt hat. Aber es läuft einfach aus welchen Gründen auch immer in dieser Saison nicht so richtig rund und auch gestern Markus Gaub nicht gegen RB Leipzig.
RB Leipzig feiert mit 3:1 den 4. Sieg in Folge. Und das in Frankfurt. In der 27. Minute Jan Diomande mit dem 1:0 hat er schon gegen Gladbach die 1:0-Führung für Leipzig erzielt. Hier wird er von Frankfurt nicht verteidigt. Und sein Abschluss überrascht den gegnerischen Keeper. Aber in der 34. Kalimuendo mit Ayub Amaimouni. Und dann kommt der Ball zu Hugo Larsson. Der 1:1 Ausgleich. Die erste Hälfte generell ausgeglichen. Das 1:1 das richtige Ergebnis. In der zweiten Hälfte dann Leipzig. Druckvoller, gefährlicher, 70. Minute. Antonio Nusa, der Zetterer, hier schlägt allerdings eher ein Torwartfehler. In der 80. Minute dann das 3:1 durch Konrad Harder. Im 11. Anlauf in Frankfurt gewinnt Leipzig erstmals bei der SG.
Ja, und irgendwie hatte man das Gefühl gestern, die Eintracht lässt sich das so ein bisschen über sich ergehen, wehrt sich nicht mit der Energie, hatten wir eben beim HSV auch, wie man das eigentlich von Eintracht Frankfurt kennt. Hast du eine Idee, warum auch der Trainerwechsel hier nicht wirklich etwas gebracht hat?
Ich finde, aus der Ferne wirkt in Frankfurt vieles einfach nicht stimmig. Und wir haben jetzt gerade die Tore gesehen. Diese Torwartgeschichte ist ja irgendwie beispielhaft dafür. Mhm. Ne? Man hat versucht, Kawa Santos zu stärken nach seiner Verletzung. Dann hat der gegriffen. Dann hat man jetzt wieder Zetterer genommen, der eigentlich nach dem Wechsel aus Bremen stabil gestartet ist, dann aber seine Position verloren hat. Jetzt ist er wieder da und nicht richtig stabil. Und das ist ja genauso mit diesem ständigen Umbruch. Ich finde, die Frankfurter haben es über 2-3 Jahre herausragend gemacht, Spieler zu verkaufen und dann auch wieder die nächste Generation anzuzüchten. Aber natürlich ist sowas kein Automatismus, dass das immer funktioniert. Und das, glaube ich, ist die schmerzhafte Erfahrung jetzt in diesem Jahr, dass es eben nicht immer funktioniert, individuell starke Spieler zu verpflichten, die dann genau in diese Lücken reinstoßen. So, und die Trainerthematik, das Thema nicht stimmig, würde ich da dann auch aus der Ferne zumindest mal anstimmen.
Also im Grunde hätten sie ja den Trapp behalten müssen, ne?
Nicht als Trainer, sondern
auf der Torwartsituation sind. Ja, und der Trainer ist auch eine merkwürdige Figur, ne? Also hat man ja schon vorher gesagt, und wenn man seine Gestik und seine Mimik sieht.
Also Fritz, jetzt muss ich einmal, damit wir politisch korrekt sind, merkwürdige Figur, klingt vielleicht okay, jetzt so ein bisschen hart.
Ist zu hart. Ich setze es in Anführungszeichen.
Er ist eine Reizfigur, das kann man schon sagen.
Einigen wir uns darauf. Ja, also du hast Grösche natürlich genannt, die letzten 2 Jahre, es begann ja schon unter Bobic, nicht? Der den Verein ja überhaupt mit seinem Team, das war nicht nur Freddy, eben über diese Verkaufsstrategie, ne, überhaupt in diese Sphären gebracht hat. Ne? Das ging ja so jahrelang eigentlich sehr gut. Und jetzt haben wir halt ein schlechtes Jahr.
Das ist alles.
Aber er hat ja schon einiges erzählt. Soll ich es nochmal wiederholen?
Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, ob du noch den Bogen zu Grabowski, Hölzenbein und so weiter bekommst. Aber
bei Bayern München geht das. Ja, natürlich, ja. Die zwei habe ich auch geliebt. Ne?
Ist ja klar. Ja. Nee, also warum kommt Eintracht Frankfurt gefühlt nicht so richtig vom Fleck und ist jetzt sogar in Gefahr, das Mindestziel Platz 7 zu sichern? Wir müssen uns vor Augen führen, das Europa-League-Finale in der kommenden Saison in Frankfurt. Und es wäre ja für die Eintracht durchaus reizvoll, die Europa League zu erreichen oder eben mindestens dann die Conference League mal zu spielen.
Also wenn du keinen richtigen oder guten Torwart hast, tust du dich schwer, dass du da oben mitspielst. Ja, weil andere Mannschaften sind einfach besser besetzt. So. Der Zetterer wurde geholt, hat super gehalten in Bremen. Dann hat sich der Santos verletzt, dann hat er gut gehalten. Jetzt hat man hin und her gewechselt. Man hatte erwartet, dass man eine 1A und 1B hat. Jetzt hat man zwei zweite Torhüter. Jetzt haben wir eine 2A und 2B. Das heißt, egal wer drin ist, die machen Fehler. Sind beide verunsichert, warum auch immer. Gestern das zweite Tor, was glaube ich, den muss er halten, dann ändert sich das Spiel. Der Santos hat, der jetzt verletzt ist, hat unzählige Male das erste Tor verschuldet und dann läuft sie hinterher, dann machst du dir das Leben selber schwer. Der Trainer, der Fritz hat ihn angesprochen, der kommt, sagt in der ersten Pressekonferenz, bevor er überhaupt eine Trainingseinheit gehalten hat, sagt er, es wird sich alles ändern hier und wenn ich den Jungs sage, sie sollen vom Balkon springen, springen sie vom Balkon. Ich habe mir dann gedacht, wo ich das gesehen habe, Frankfurt ist ein heißes Pflaster, vielleicht bist du der Erste, der vom Balkon springt. Ja?
Im übertragenen Sinn.
Im übertragenen Sinn.
Ja.
Und gestern geht der Burkhardt, wir haben das erste Tor von Diamant gesehen, wo 4-5 Mann vorbeilaufen, ich weiß nicht, was der Koch macht, es ist der Verteidiger neben ihm, der muss den nur übergeben und schauen, dass er nicht zurück in die Mitte geht. Dann sagt der Burkhardt nach dem Spiel, ja, der läuft da parallel zum 16er, da muss halt einer raus und den stellen. Ja, das haben sie versucht. Also wenn wir jetzt bei dem Koch, der eigentlich der Leader dieser Mannschaft ist, der hat den Rechtsverteidiger noch neben sich, der muss nur schauen, dass er nicht zurück in die Mitte geht. Ja, weil er einen dabei hat. Also er sagt, lauf weiter da, weil dann nimmt der Larsson oder wer es ist, der übernimmt den. Macht er nicht, lässt ihn nach innen kommen, der schiebt den Ball ins Tor. Und dann sagt er, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und wenn der Trainer halt sagt, ich werde, was ich den Jungs sage, machen die. Du musst als Trainer, musst du den Jungs Verantwortung geben. Wenn du die wie Kinder behandelst, werden sie sich wie Kinder benehmen und wie Kinder spielen. Und im Moment spielen sie Jugendfußball, die Frankfurter. Das heißt, du musst den Spielern Verantwortung geben, musst ihnen zeigen, dass du ihnen vertraust. Und dann werden sie das zurückbezahlen. Du kannst das Spiel nicht für die Spieler spielen. Und ich glaube, das probiert er. Ich weiß nicht, in den Stationen vorher, ob er es gemacht hat. Es hat ja ganz gut funktioniert in Slowenien, glaube ich, wo er war. Nur in Frankfurt, wo du halt gegen gute europäische Mannschaften konkurrierst und spielst, funktioniert das nicht. Und im Moment ist das eine Mannschaft, die auf dem Platz steht und die keine Entscheidungen trifft. Und wenn du keine Entscheidungen triffst, wirst du keine Spiele gewinnen.
Welchen Eindruck hast du?
Ich hatte ja schon mal kurz ausgeführt, da war Frankfurt auch mit gemeint, die Vereine, die halt immer ihre besten Spieler verkaufen. Das geht immer mal gut, ein, zwei Jahre, ne? Oder drei Jahre, das kann schon sein. Aber so wirst du nie eine Mannschaft bilden, nie eine erfolgreiche Mannschaft zusammenkriegen. Und insofern, das ist schon mal ein Grundproblem. Dann haben sie, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen viel junge Spieler. Ja, und das ist dann halt bei Vereinen, die, sagen wir, Eintracht ist zum Beispiel auch von ihren Fans halt sehr getragen worden die letzten Jahre, die überaus erfolgreich waren. Und wenn dann der Erfolg mal ausbleibt, dann ist natürlich erstmal die Stunde der Wahrheit gekommen. Nie, wenn es gut läuft. Und es läuft halt jetzt diese Saison nicht mehr so gut. Und von daher sind die jungen Spieler nicht in der Lage, das Blatt jetzt zu drehen.
Markus Krösche sagt, es liege nicht am Trainer, es liegt an der Mannschaft. Wie siehst du das? Also der Trainer beansprucht ja auch gerade der aktuelle Trainer für sich durchaus eine herausgehobene Position, ganz erkennbar.
Ja gut, wie gesagt, ich bin nie dabei. Ich kann den Trainer nie beurteilen, weil ich habe nie ein Training gesehen von Eintracht Frankfurt. Ich konnte nur sehen, was die Mannschaft abliefert. Aber die Mannschaft war ohne den Trainer. Ich war Beginn der Saison im Spiel gegen, war die Saison, ja, gegen Liverpool. Mhm. Ja, im Stadion. Und das war elend, dieses Spiel. Also Liverpool war ganz schlecht. Die haben ja nur 5-1 gewonnen. Aber die waren schlecht. und die Eintracht, ja, genauso. Das war, also die Liverpooler haben im Grunde nichts gemacht. Also die aus dem Stand gespielt. Und die Eintracht war ja nie besser. Ja, und da habe ich mich schon gewundert. Und da war schon abzusehen, dass es die Saison nie ganz so prickelnd wohl sein wird. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Mannschaft wieder in dieser Zusammensetzung halt nicht stark genug ist, um jetzt Krisen zu meistern. Und von daher, ja, wird es vielleicht dieses Jahr schwer mit dem Europapokal.
Ja, und ich finde die Außendarstellung, die Didi ansprach, ist ja auch ein Riesenproblem. Du hast gerade gesagt, am Anfang hat er eine totale Überzeugung ausgestrahlt und gesagt, diesen Balkonspruch. Jetzt ist er letzte Woche ja schon so ein bisschen abgerückt, ne? Hat gesagt, was er vorgefunden hat, als zum schwierigsten Zeitpunkt gekommen, ja. da der Transfer Winter beendet war. Also das heißt, erst lebst du die totale Überzeugung vor, nach 6 Wochen rückst du so ein bisschen ab. Das ist natürlich dann auch schwer, dass eine Mannschaft dann einfach diesen Aussagen bedingungslos folgt.
Ja, man hat den Eindruck, Fritz, ist rumort. Ich würde gleich jetzt gerne zu den Bayern überleiten. Also
nur ein Satz noch. Ja. Uzun zum Beispiel, ja. Der spielt nicht gegen den Ball, sagt er. Das ist ja ein fantastischer Spieler im Grunde genommen. Das liegt ja an ihm, dass er das besser macht.
Ja.
Er spielt halt einfach nicht. Das kann man sich dann auch noch leisten in Frankfurt. Ja.
Warum Moment, haben ne? Kinder irgendwann angefangen, Fußball zu spielen? Weil sie mit dem Ball spielen wollen. Aber das ist ein ganz, ganz anderes.
Das haben wir früher nie gehört, dass man gegen den Ball spielt.
Ganz anderes Thema, gut. Dann sprechen wir gleich über eine Mannschaft, bei der es fraglos sehr, sehr gut läuft. Nicht nur in dieser Saison, aber in dieser mal wieder ganz besonders, in FC Bayern. Auf dem Weg, den 35. deutschen Meistertitel, davon den 34. in Bundesliga-Zeiten, einzutüten. Gleich mehr zu den Bayern bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über die Bayern. Gregor, sind die weiter auf dem Weg zum Titel?
Die lassen nichts anbrennen. Verträgt tatsächlich nach wie vor, steht es 4:1 für den FC Bayern München, und das Ganze geht noch circa 10 Minuten plus Nachspielzeit, also vielleicht 20 Minuten. Mittlerweile haben wir dann relativ viel Nachspielzeit in den Stadien. Und vielleicht noch schnell was zu Serge Gnabry, denn inzwischen ist auch bekannt, Vincent Kompany hat es verraten, wie das Ganze passiert ist. War ja im Training und das Ganze. Und es war ganz unglücklich beim Penaltyschießen tatsächlich. Das hat Vincent Kompany bekannt gegeben und natürlich dazu noch gesagt, super unglücklich für Penaltyschießen, hat uns alle überrascht. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Serge hat für uns unheimlich viel geleistet diese Saison. Wir schauen mal, was passiert. Aber wir haben auch einige andere gute Jungs. Der Kader bleibt weiter stark. Aber es ist natürlich schade für Serge und auch für uns. Und vielleicht gehen wir noch ganz schnell ein bisschen auch dann nochmal in die Community rein und schauen, was bei Instagram geschrieben worden ist. Auch gerade natürlich in Bezug auf die Weltmeisterschaft. Also die Bayern müssen erstmal nachlegen in der Offensive, sagt Jerome Jerry Drake. Gnabry ist, wenn es gut läuft, für 10 Spiele pro Saison gut. Den Rest ist er verletzt, in Reha oder braucht Spielpraxis. Was die Nationalmannschaft angeht, ist bei der WM nichts zu holen mit diesem Bundestrainer. Da bringt Gnabry in Bestform auch nichts. Das gebe ich mal so weiter.
Gut, ein hartes Urteil, einmal so alles reingepackt. Aber bleiben wir kurz bei Gnabry. Glaubst du, Didi, dass er die Chance hat, das Wettrennen gegen die Zeit im Hinblick auf die WM zu gewinnen?
Also der Kader wird am 12. Mai bekannt gegeben. Heute haben wir was, den 19., 20.
19. April, das weiß ich.
19. Genau. Du solltest das wissen. Das sind 3 Wochen. Ich weiß nicht, ob man dann danach nochmal den Kader anpassen kann. Man würde mit Sicherheit Zeit kommen. Es wird wahrscheinlich viel drauf ankommen. In 3 Wochen weiß man natürlich mehr, ob es klappen könnte. Du kannst einen Verletzten bei 26 mitnehmen. Jetzt wird wichtig sein zu sehen, was bei Musiala passiert. Weil dem wird der Bundestrainer auch sehr viel Zeit geben. Und wenn nichts mehr passiert, will er oder wird er den wahrscheinlich auch mitnehmen.
Dann aber hast du eigentlich schon 2 Fragezeichen bei solchen.
So ein Ausriss der Adduktoren. Also normalerweise dauert das 8 Wochen. Dann bist du Mitte, Ende Juni. Dann ist das Turnier voll drin. Dann fängt er wieder an, mit der Mannschaft zu trainieren. Also ich glaube im Moment eher unwahrscheinlich.
Nicht realistisch. Ne? Nein, glaube ich nicht. Aber du weißt ungefähr, was das für eine Verletzung ist und was das bedeutet. Du hast sie nicht gehabt, 1:1. Ja. Aber wie du sagst, ne? Also wenn du 8 Wochen brauchst, dann muss er ja wieder anfangen. Das halte ich für ausgeschlossen.
Hat Gnabry noch eine Chance auf die WM?
Warum soll er keine Chance haben?
Weil er verletzt ist.
Ja, das passiert ab und zu mal im Profifußball.
Beim Felix gab es keine Verletzungen.
Nee, das Gute war, bei mir war nicht so trainiert, dass ich kaum verletzt habe. Das stimmt. Also ich hatte wenig Verletzungsprobleme. Und von daher denke ich mal, man sollte nicht so pessimistisch sein. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Verletzungen er hat, aber... Er ist ja immer noch ein junger Mann und wenn man was für die Heilung auch macht, also der Patient kann immer am meisten für die Heilung tun, wenn er sich darauf voll fokussiert. Ich zum Beispiel habe 1982 das Rauchen aufgehört. Das war zwar für die Katz, aber ist egal, ich habe das Rauchen aufgehört, um bei der Weltmeisterschaft fit zu sein. Wenn er also alles dafür tut, um wieder im Juni da zu sein, dann... Also kann er das aus meiner Sicht schaffen?
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir diesen Kader ja als ein Gesamtes sehen müssen. Und Didi hat ja gerade gesagt, du hast mit Musiala schon so einen Variablen, der kommt jetzt gerade wieder in Schwung. Ich durfte ihn letzte Woche auf St. Pauli sehen und fand, da hat er nicht nur gezaubert, sondern auch wirklich eine Intensität gehabt. Das hat er dann ja auch gegen Real nach seiner Einwechslung gezeigt. Und trotzdem weißt du ja nicht, wie weit ist er wirklich bei 100% nach dieser langen Vorgeschichte. Und dann noch einen Gnabry dazu zu nehmen, das ist wahrscheinlich ein zu großes Risiko, obwohl ich es persönlich echt schade finde, weil der war ja irgendwie so ein
sehr gut und sehr stabil, ne?
Das erste Mal wirklich stabil. Man hat immer gesagt, naja gut, bis Oktober spielt er immer mal ganz gut, dann geht es um den neuen Vertrag, bis November vielleicht auch. Aber jetzt hat er wirklich es geschafft, eigentlich von Saisonbeginn bis zu diesem Tag eine absolut starke, stabile Saison und zwar sowohl beim FC Bayern als auch im DFB-Team zu liefern.
Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel. Klingt nicht gut, ist es auch nicht. Mal schauen, ob das was wird. Wir haben nicht viel Zeit, aber einmal neuer, weil du ihn auch selber trainiert hast. Glaubst du, dass der Deckel drauf ist oder siehst du die Chance, dass die Tür noch aufgeht? Immer mitgedacht, dass Oliver Baumann eine sehr gute Runde spielt und ist jetzt also, hier nur auf die Person Neuer bezogen.
Also es hat ja mit den anderen Touren gar nichts zu tun. Ich habe seit 15 Jahren sage ich jetzt schon, Manuel Neuer ist der beste Torhüter. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten, die hat kein anderer. Man hat es gesehen in Paris bei dem Champions-League-Spiel. Der hat ja nie wie ein 40-Jähriger da drin gestanden. Ich will nicht sagen wie ein 14-Jähriger, aber das war, also war nie zu sehen. Wenn jemand von draußen gut hat, nie gewusst, wer da ist, hätte keiner gesagt, der ist 40 Jahre alt. Na, insofern, also er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Deswegen, an seinen Fähigkeiten liegt es nicht. Na, und ich glaube, es wäre für Deutschland das Beste. Er würde spielen und ob er halt aber bereit ist, das müssen dann die Zuständigen.
Glaubst du, dass er so ein bisschen auf diese öffentliche Situation schaut? Also wenn entsprechender Druck da wäre, dass er sich dann doch noch mal so ins Wanken käme?
Ich glaube nicht, dass er darauf schaut, aber er hat ja eine Situation, wie gesagt, er ist fit, so einen Eindruck macht er jetzt jedenfalls. Und von daher müsste man sich schon bemühen, damit er noch mal Ja sagt, weil er Nein gesagt hat. Also ohne was zu tun wird es nicht gehen.
98 ist der Lothar noch mitgefahren. Ja. Vorletzten Tag. Aus dem Exil kam er.
Unvergessen
ist der Scholli. Der Scholli ist mit Scholl rausgeflogen. Und da hat die Presse auch ziemlich Politik gemacht und hat natürlich super gespielt, der Lothar. Der ist dann aus dem Nichts. War der auf einmal im Kader, das heißt, ausgeschlossen ist im Fußball nichts.
Dann schauen wir jetzt so entlang der Aktualität nochmal auf die Bayern. Sie führen im Moment 4-2, also die Stuttgarter haben ein Tor erzielt. Ob es jetzt wirklich eng wird, wage ich zu bezweifeln, weil den Bayern ja auch ein 4-4 reichen würde. Warum, Fritze, machen die immer weiter? Du hast ja auch in dieser Saison das Gefühl, egal welchen Sieg sie einfahren, das nächste Ziel ist immer schon da.
Ja, deswegen stehen sie ja vorne. Also sie haben natürlich die Qualität, aber wir haben ja über Mannschaften gesprochen, die gute Einzelspieler haben. Es, wie man immer sagt, ich wiederhole mich da, das ist halt eine Mannschaft. Die pushen sich gegenseitig auf, es gibt kein Nachlassen. Wer nachlässt, wird ausgewechselt. Und auch die Stars ziehen an, das macht denen Spaß. Früher hätte es das nicht gegeben unter Beckenbauer, Müller, Hoeneß und wie die alle hießen. Und das ist eigentlich das Außergewöhnliche an der Geschichte.
Wer ist für dich der Spieler der Saison bei den Bayern? Oder?
Ja, also man muss Kane natürlich sagen. Ne? Aber wir sind natürlich in einem hohen Regal. Nicht? Wenn du Neuer hat Felix gerade gelobt über den grünen Klee. Und ich auch. Auch wenn er ab und zu mal einen Fehler macht. Aber ein Torhüter muss, so wie er spielt, wie er spielt, wie er das erfunden hat zu spielen, auch mal einen Fehler machen dürfen. Und dann hast du nicht Kimmich, der jetzt gegen Real Madrid auch nicht überragend war. Das kann man nicht sagen. Und du hast die Achse, ne? Du hast natürlich die Achse. Und aber für mich ist es schon Kane, weil er eben dieser Alleskönner ist. Nicht? Also das habe ich weder bei Gerd Müller gesehen, den ich ja die ganze Karriere beobachtet habe, der übrigens aber auch kein schlechter Fußballer war, nicht? Das darf man nicht vergessen. Ich habe Lewandowski gesehen, ich habe Pizarro gesehen und wie die alle heißen, die da bei Bayern gespielt haben. Wir hatten ja manchmal drei Mittelstürmer, Pizarro, Gomez,
Sander Gruß.
Wie hieß der Jugoslawe, nicht Jugoslawe, aber also die haben ja da. Nein, also für mich
Mandzukic,
Kane. Mandzukic.
Ne? So, gut, aber okay, gut. Also Kane und dann Ulisse ist natürlich auch ein Kandidat, ne?
Absolut.
Oder sind wir beim Trainer, der das Ganze doch sehr, sehr gut offensichtlich moderiert, ein gutes Gespür für die Situation auch für die Mannschaft zu haben scheint?
Also, dass die Bayern immer schon im eigenen Regal gespielt haben, ist das eine. Und ich finde auch, dass wirklich Vincent Kompany ist mit seiner ganzen Art auch des Auftretens, auch wie die Außenwirkung, also dass er Bayern ja auch wirklich fast bundesweit, sogar im Norden, sympathisch macht. Und das ist schon bemerkenswert, sowohl das Sportliche als auch das Außersportliche.
Es ist außergewöhnlich. Ich war am Anfang noch skeptisch, weil die Bayern hatten ja dieses wichtige Turnier da im Sommer, wo sie ja unterwegs waren. Deswegen war ich skeptisch, ob die Bayern, die ja von Beginn an dominant waren, das durchhalten bis Ende der Saison. Aber man muss sagen, sie ziehen durch. Von daher, er hat nicht nur Harmonie reingebracht, was für mich auch halt zählt und was er eben, wo er sich unterscheidet zu seinen Vorgängern, die hier waren, ist, dass er eben junge Spieler auch integriert und nicht nur auf die Erfahrenen setzt. Und von daher konnte den Bayern nichts Besseres passieren als er.
Wie oft wird in den nächsten 10 Jahren nach deiner Einschätzung der deutsche Meister Bayern München heißen?
Ungefähr 10-mal, würde ich sagen.
Und du bist ein sehr, sehr guter plus Mathematiker. Was glaubst du, Fritz?
9-mal.
Ja. Ja.
Ja. Naja, also, man kann nichts anderes sagen im Moment. Also,
noch 40 Sekunden übrigens, dann sind die Bayern wieder deutscher Meister.
Und sehr früh.
Ich habe extra nochmal nachgeschaut, damit wir das nochmal festhalten, unter Guardiola am 27. und der Heinkes am 28. Spieltag.
Genau, und jetzt sind wir am 30. Spiel.
Bei mir hat es länger gedauert.
Wann bist du Meister geworden?
Oh, das war gegen Ende. Drittletztes Spiel oder vorletztes Spiel.
So, jetzt, Felix, das war aber eine Krise für Bayern-Verhältnisse, nur 3 Spieltage vorher deutscher Meister zu werden. So, und jetzt, Bayern München ist deutscher Fußballmeister der Saison 2025-26. Vincent Kompany hat sein Team zur deutschen Meisterschaft geführt. Die Chefetage um Uli Hoeneß, um Karl-Heinz Rummenigge, um Herbert Hainer, um Jan-Christian Dresen freut sich auch. Michael Olise, einer der Spieler dieser Saison. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München, völlig verdient. Deutscher Fußballmeister Manuel Neuer, der jetzt, so habe ich es im Kopf, Thomas Müller auch eingeholt hat in Sachen deutsche Meisterschaften. Dann haben wir die Youngster, von denen Felix Magath eben gesprochen hat. Bischoff, Karl im Moment angeschlagen, aber das wird werden. Musiala. Und dann war es ja auch typisch, Vincent Kompany zu sagen, ja, groß feiern werden wir nicht.
Nein.
Am Mittwoch steht schon der Pokal wieder an. Genau. Didi, was sagst du?
Ja, stark. Also dominant, herausragend. Haben sich in der Bundesliga kaum eine Blöße geleistet. Das einzige Spiel war, glaube ich, gegen Augsburg zu Hause, das sie verloren haben. Hochverdient und mit einer Dominanz, die ich ähnlich wie Felix am Anfang der Saison nicht für möglich gehalten hätte.
Ja, eben haben wir auch noch Tah gesehen, auch ein sehr guter Zugang, muss man sagen, der die Abwehr auch enorm stabilisiert hat. Und die Bayern freuen sich, Fritz, wie abgeklärt oder doch leid? Pavlovic sehen wir auch, letztlich auch noch einer der Jungen. Ne? Ja, ganz, ich finde, ein herrlicher Spieler, so ein Schlitzohr, das, was es gar nicht mehr so oft gibt bei diesen jungen Spielern.
Und Leimer und so weiter. Ja. Ich habe aber Neuer wieder gesehen und finde auch, so wie Felix, er schaut wie 35 aus.
Wer?
Der Neuer.
Achso, der Neuer. Achso, weil du so zu mir geguckt hast.
Nein. Ja, hat er kurz verhofft hier. Nein, also es passt alles. Ja. Es passt alles und eine außergewöhnliche
Harry Kane Leistung. Auch, was für ein Profi. Ne? Liefert immer wieder also und immer wieder ab.
Diese langen Pässe, diese Diagonalpässe über 40 Meter. Welcher Mittelstürmer spielt sowas?
Hut ab. Also, das ist ja schon mal eine tolle Übergabe zu Andi Lengenfelder, der gleich Andi die weiteren Bilder liefern wird.
Ja, so ist es. Wir werden natürlich auf nicht nur Bilder einfangen, sondern auch auf Stimmenfang gegen der Kollege Florian Plettenberg ist für uns vor Ort. Und dann werden wir da, so weit es geht, alles Mögliche aus München abdecken. Aber Glückwünsche nicht nur in München, Patrick, sondern jetzt zum letzten Mal noch an diesem Abend. Noch ein kleiner Glückwunsch von uns.
Ja, kann ich gar nicht genug bekommen.
Wir hatten ja schon ein paar prominente Geburtstagskinder auch in der Sendung, die dir gratuliert haben. Alle anderen Kollegen und weitere Promis aus der Bundesliga sind hier drauf.
Dankeschön, auf ganz toll. Stick. Vielen herzlichen Dank.
Wir haben es deiner Frau auch digital zukommen lassen, sodass du es jetzt auf verschiedenen Verbreitungswegen jederzeit.
Oh, sehr schön. Kannst. Dankeschön. Dankeschön. Bedanke mich bei der Redaktion ganz herzlich dafür. Bin sehr gespannt. Oh, wunderbar. Dankeschön erstmal an die Gäste. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön, Leo. Dankeschön. Vielen Dank. Freue mich sehr.
Ich wollte dir was schenken. Setz dich doch hin, bitte.
Weil ich sehe noch unseren Sportchef Alex Rösner. Dann nehme ich einmal ein Gläschen. Also ich sage erstmal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse heute. Schön, dass Sie an meinem Geburtstag da waren. Dann sage ich Alex Rösner, toll, dass du da bist. Michael auch. Die anderen Kollegen waren auch schon oben. War für mich wieder eine Freude.
Und Fritz, jetzt? Ich weiß, dass du Schokolade gerne hast.
Ja.
Du solltest Qualitätsschokolade essen. Die habe ich aus Wien besorgt. Das ist meine Lieblingsschokolade.
Ja. Aber nur 45%.
Ja.
Meine Kinder essen 100%.
Nein,
da kannst du auch Staub
essen. Das ist eine tiefe Vollmilch mit einem schönen Abgang, Karamell, bisschen Honig, bisschen Rahm.
Ja.
Beiß sie nicht. Nein. Beiß sie nicht, sondern lass den Abgang kommen und gib kein Stück dem Felix.
Mach ich. Darf ich ein Glas Rotwein dazu? Also, betont das dann die Geschmacksnote später. Zum Wohl. Dankeschön.
Zum Wohl.
Danke an die Runde. Dankeschön Ihnen. Dankeschön. Auf die nächsten 20 Jahre. Dankeschön.